Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Stellt euch vor, ihr geht an einem Herbstmorgen mit eurem Hund spazieren und plötzlich beginnt der Hund heftig zu graben. Ihr schaut nach und entdeckt zwischen Erde und Laub einen menschlichen Knochen. Für die Polizei sind solche Fälle eine ganz besondere Herausforderung. Zum einen, weil meistens schon sehr lange dort liegen. Und weil so wenige Spuren erhalten sind, dass man mit herkömmlichen Kriminaltechniken nur wenig ausrichten kann. Deshalb müssen andere Experten herangezogen werden, sogenannte forensische Archäologen. Was diese Spezialisten genau machen, darum geht es heute bei Schneller Schlau. Ich bin Andreas Albes und begrüße zu dem Thema meine Kollegin Andrea Müller. Hallo Andrea.
Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Andrea, du hast für PM ausführlich zu diesem Thema recherchiert. Forensiker, die kennt man natürlich aus Krimis, aber forensische Archäologen sind mir jetzt noch nicht untergekommen. Gib uns doch mal ein paar Stichworte dazu.
Ja, also forensische Archäologie ist eine Fachrichtung in der Archäologie und die kommt bei der Aufklärung illegaler Gräber zum Einsatz. Oft spricht man auch so von humanitärer Archäologie. Dabei geht es meistens um Massengräber in Kriegsgebieten, wie jüngst in der Ukraine, zum Beispiel in Butscha, wo ukrainische Zivilisten von russischen Soldaten vergraben wurden. Das ist der wahrscheinlich momentan populärste Fall. Und dann gibt es natürlich Archäologen, die mal einen Polizeieinsatz haben, weil die Polizei mit ihren Ermittlungsmethoden nicht weiterkommt.
Obwohl die Kombination aus Forensik und Archäologie ja eigentlich total logisch ist, scheint es forensische Archäologen ja nur selten zu geben.
Ja, das stimmt. Also es gibt wenige forensische Archäologen, die fürs BKA arbeiten, vielleicht eine Handvoll. In den USA und England sind die viel verbreiteter.
Was macht denn jetzt so ein Archäologe eigentlich anders als ein Forensiker?
Ich sag mal so, die Aufgaben von beiden ergänzen sich, aber es gibt Unterschiede. Bei der Polizei legen die Forensiker meistens Knochen für Knochen einzeln frei, um gleich jede Spur zu untersuchen. Die wissen in der Regel auch immer gleich, dass es sich um ein Verbrechen handelt, wenn sie zum Einsatz gerufen werden. Bei Archäologen ist das anders. Die legen immer erst das gesamte Skelett frei und machen das, um die Lage erstmal zu dokumentieren. Dabei könnten sie dann folgende Dinge feststellen. War das eine reguläre Bestattung? Wurden die Opfer in die Grube geworfen? Und eben, handelte es sich überhaupt um ein Verbrechen?
Werbung.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Wann kommen solche forensischen Archäologen denn außerhalb von Kriegsgebieten zum Einsatz?
Ja, wenn eben jemand möglicherweise illegal begraben wurde. Die forensische Archäologin van der Burg zum Beispiel arbeitet mit der sächsischen Polizei zusammen. Die wird gerufen, wenn jemand, wie du das eingangs ja schon so schön geschildert hast, etwa beim Spazierengehen mit dem Hund einen Knochen findet. Wenn der Spaziergänger ahnt, dass es kein Hühnerknochen ist, dann ruft er ja doch meistens die Polizei.
Ja, und es muss gecheckt werden, ist das überhaupt ein menschlicher Knochen?
Genau. Dann wird die Frage erstmal geklärt, war das Mord bzw. Totschlag oder lag vielleicht doch nur ein Unfall vor? Und weil es bei solchen Funden ja meist um menschliche Überreste sich handelt, die schon lange dort liegen, sind auch nicht mehr alle Knochen genau an der gleichen Stelle. Die restlichen Knochen müssen also erstmal gesucht werden. Und dafür sind forensische Archäologen dann Experten. Die wissen, welche Tiere die Knochen auch fortgetragen haben könnten oder auch andere Faktoren, die Witterung zum Beispiel, die Lage beeinflusst haben könnte. Und dann gibt es noch den Fall, dass es schon einen mutmaßlichen Täterzeugen oder sogar ein Geständnis gibt. So in der Art, sucht mal unter dem dritten Baum im Eulenwald rechts. Das sind ebenfalls klassische Fälle, wo es darum geht, die Umgebung mit den Schilderungen abzugleichen.
Dann ist also die eigentliche Kernkompetenz forensischer Archäologen die Suche.
Genau. Die haben ein Auge dafür, wenn Dinge vom Normalen abweichen. Also Ausgrabungen im Wald sind immer besonders kompliziert, denn man kann ja nicht mal eben den ganzen Wald so abholzen. Also Waldböden werden zum Beispiel auch von Wildschweinen immer umgegraben, sodass man viele Höhenunterschiede hat. Jede Erhöhung kann also theoretisch genauso gut ein Grab sein.
Kann man denn die Gebiete, in denen die arbeiten müssen, irgendwie abgrenzen?
Ja, also es gibt sehr viele unterschiedliche spezielle technische Ausrüstungen dafür. Zum Beispiel ein Georadar. Das ist so ein Ding, so ein Gerät, das elektromagnetische Wellen in den Boden sendet. Wenn es auf einen Gegenstand trifft, wird es dann angezeigt. Also genauso Hohlräume. Oder es zeigt auch an, wenn sich die Originalbeschaffenheit des Bodens verändert hat, wenn da Fels oder Stein oder Sand oder sowas ist.
Und bei solchen Unregelmäßigkeiten sendet dieses Georadar dann Signale.
Ja, genau. Und wenn das Gebiet halbwegs eingegrenzt ist, können sie dann den Rest oft auch von Hand ertasten. Und dann gibt es auch noch ein geografisches Informationssystem für die Analyse von Daten. Da werden sogenannte Geodaten verarbeitet. Das setzt man in Fällen ein, wo man glaubt, eine Leiche könnte irgendwo vergraben sein, aber man weiß es halt nicht genau. Und da wird dann mit Hilfe von Karten und 3D-Szenen die räumliche Lage analysiert. Also, das heißt, man kann so mehrere durchsichtige Karten übereinander legen. Topografische Karten, eine Wasserkarte, eine Bodenkarte, die Bewaldung oder Besiedelungsflächen halt anzeigen.
Ich erinnere mich, sowas haben sie doch auch gemacht damals nach dem Verschwinden von Maddie McCann in Portugal 2006.
Ja, also wirklich ein ganz, ganz tragischer Fall. Und da kam dieses System auch zum Einsatz. Da wurden aber damals weder Knochen noch Kleidungsstücke von Maddie gefunden. Aber ich sag mal, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss, hilft auch ein geografisches Informationssystem wenig, ne?
Ist denn eigentlich die Aufgabe von diesen Experten auch, das Alter von Toten zu bestimmen?
Ja, also das tatsächlich, wenn es sich um sehr, sehr alte Funde handelt, von der Radiokarbon-Methode, hat sich ja jeder schon mal irgendwie was gehört. Das Grundprinzip beruht darauf, dass lebende Organismen ständig Kohlenstoff einschließlich des radioaktiven Isotops C14 aus ihrer Umgebung aufnehmen. Und nach dem Tod des Organismus stoppt diese Aufnahme und der Anteil an C14 beginnt abzunehmen. Daraus lässt sich dann das Alter bestimmen.
Aber bei jüngeren Funden funktioniert es nicht.
Nein, die Radiokarbonmethode ist für die Altersbestimmung von sehr jungen Proben wie einem 30 Jahre alten Knochen nicht gut geeignet, weil die Abnahme des C14-Gehaltes so gering ist. In solchen Fällen ist das dann die Aufgabe der Gerichtsmedizin.
Und wie weit in die Vergangenheit hinein lässt sich das Alter von Gräbern auf diese Art bestimmen?
Ja, also bis zu 50.000 Jahre, wobei Archäologen haben wohl auch schon 120.000 Jahre alte Gräber ausgehoben.
Wow, das ist alt.
Ja, also Gräber von Neandertalern oder anderen Frühmenschen, denn Knochen und Zähne vergehen fast nicht. Und dann hängt der Verfall auch immer mit dem Untergrund zusammen. Also auf Friedhöfen werden Gräber ja normalerweise so nach etwa 20 bis 30 Jahren geräumt, dann sind meist Knochen und manchmal sogar auch noch Kleidung vorhanden. Und irgendwann fossilisieren sich die Knochen. Das heißt, das organische Knochenmaterial hat sich durch chemische Prozesse in anorganisches Material verwandelt. Das hat sich dann versteinert. Ab wann, das ist nicht ganz genau bekannt, aber der Prozess dauert wohl mehrere tausend Jahre.
Das heißt aber, forensische Archäologen leisten nicht nur der Polizei Unterstützung.
Nee, natürlich nicht. Aber auch wenn die Täter längst verstorben sind, ändert das ja nichts dran, dass Verbrechen aufgeklärt werden müssen, besonders bei Kriegsverbrechen.
Und was lässt sich dann nach so langer Zeit darüber sagen, ob ein Mensch gewaltsam ums Leben gekommen ist?
Ja, also das kann man zum Beispiel an der Lage der Person im Grab, kann man schon so einiges feststellen. Eine Fesselung zum Beispiel kann man ganz gut erkennen, eine Knebelung nicht so sehr. Wenn die Hände hinter dem Rücken oder vor dem Unterleib komisch liegen, ist das oft ein Indiz. Oder ja, also Menschen glauben ja immer, dass nach 10 Jahren alle Spuren von der Natur verwischt wurden, aber das stimmt nicht so ganz.
Und ab wann sind solche Funde überhaupt forensisch relevant?
Also zunächst mal muss man sich ja fragen, ob die Täter überhaupt noch am Leben sein können und ob sie noch eine Strafe zu erwarten haben. Wenn ein Grab zum Beispiel 100 Jahre oder älter ist, ist es natürlich eher unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, trotzdem ist ein Mord natürlich ein Verbrechen, das nicht verjährt. Und man kann auch zufällig noch auf Dinge stoßen, mit denen Täter noch nach zig Jahren überführt werden können.
Wie oft rücken bei derartigen Straftaten denn überhaupt forensische Archäologen an?
Ja, also solche Einsätze sind, ich sag mal, doch eher selten. Das gibt laut Kriminalstatistik des BKA 500 bis 600 Mord- und Totschlagopfer pro Jahr. Und die Zahlen, wie viele davon vergraben werden, gibt es tatsächlich nur aus England. Das wären analog dazu in Deutschland bei uns 5 vergrabene Opfer pro Jahr. Das sind verhältnismäßig wenige. Und die anderen bleiben da liegen, wo sie getötet wurden.
Gibt es denn so einen Präzedenzfall, bei dem die forensische Archäologie eine aufklärende und entscheidende Rolle gespielt hat?
Ja, also es gibt in Großbritannien den Fall Stephen Jennings. Das war 1962 ein kleiner Junge, der spurlos verschwunden ist. Den haben sie 25 Jahre lang gesucht und vermisst. Und dann hat man auf einem brachliegenden Grundstück die Überreste eines Kindes gefunden. Das war unterhalb einer eingestürzten Mauer. Und da ist die Polizei zunächst davon ausgegangen, dass das ein Unfall war.
Ich höre schon, es war keiner.
Nee, genau. Und diese Erkenntnis ist dann der forensischen Archäologie zu verdanken. Denn die Untersuchungen brachten ans Licht, dass die Steine, die auf dem kleinen Jungen lagen, nicht zu der Mauer gehörten. Jemand hat sie also dorthin gelegt, um die Leiche zu verdecken. Also hat sich auf diese Weise herausgestellt, dass der Vater den Jungen umgebracht hatte.
Eine traurige Geschichte. Lieber Andrea, danke für diesen interessanten Einblick in eine Wissenschaft, von der man ja hofft, dass sie nur selten zum Einsatz kommt. Schön, dass du bei uns warst.
Ja, danke. Also ich habe gerne über das Thema gesprochen. Danke für die Einladung.
Das war's für heute bei Schneller Schlau. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin alles Gute und bleibt neugierig.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast.